Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast über das Matthäusevangelium. Ich freue mich sehr, dass ich heute das 14. Kapitel behandeln darf. Und das könnte bunter nicht sein. Wenn ich mir vorstelle, wie ich es farblich umsetzen würde, sähe das in etwa so aus. Es beginnt mit tiefschwarz, dem Tod von Johannes dem Täufer. Es geht dann weiter mit violett, der Trauer Christi. Dann wird es tiefgrün, das würde Jesu Mitgefühl symbolisieren. Dann die Wunder in Burgunderrot, Blutorange, Sonnengelb. Um im Blauen zu kulminieren, wenn Jesus auf dem Wasser geht, um seine Freunde zu retten. So würde ich das Bild dieses Kapitels malen. In der Tat, es beginnt mit einer dunklen, sehr hässlichen Geschichte. Matthäus erwähnt nur die wichtigsten Punkte darin. Ich werde aber trotzdem versuchen, sie vollständig zusammenzufassen, damit wir ein Gefühl für das Geschehen bekommen. Herodes der Tetrarch regierte in Galiläa und Perea. Er war einer der Söhne von Herodes dem Ersten, bekannt als Herodes der Große, der alle kleinen Kinder in der Gegend von Bethlehem hatte umbringen lassen, nachdem er von den Weisen aus dem Morgenland von der Geburt des Königs der Juden gehört hatte. Ich denke, wir erinnern uns alle an diese Geschichte. Herodes Junior hatte sich Herodias zur Frau genommen, welche die Frau seines Halbbruders Philippus war. Herodias hatte eine Tochter, die sie mit Philippus gehabt hatte, Salome, die später einen ihrer Onkel heiratete. Wenn Sie denken, dass dies bereits recht gruselig ist, warten Sie nur mal ab, es wird noch schlimmer. Denn unser Johannes der Täufer hatte den Mut gehabt, Herodes mit seinen Fehlern zu konfrontieren und ihm zu sagen, dass er kein Recht hatte, Herodias zur Frau zu nehmen. Daraufhin ließ ihn diesen verhaften und ins Gefängnis werfen. Eines Tages, als für Herodes gerade eine Geburtstagsparty stieg, führte die junge Salome ihre Tanzkünste auf. Man kann sich die Szene leider nur allzu gut vorstellen. Gastgeber und Gäste waren wahrscheinlich alle schon recht angesäuselt. Sie gefiel Herodes, dem Mann ihrer Mutter, so dass dieser ihr vor aller Augen versprach, ihr alles zu geben, was sie sich nur wünschte. Offenbar war sich die junge Dame etwas unsicher, jedenfalls bat sie ihre Mutter um Rat. Diese sagte ihr, sie solle doch darum bitten, dass man ihr den Kopf des Johannes auf einem Teller bringe. Vor diesem zweifelhaften und inzestuösen Hintergrund wurde dann Johannes, der größte Prophet des alten Bundes, auch geköpft. Laut Arnold Fruchtenbaum dauerte sein aktiver Dienst nur 12 bis 14 Monate. Dann verbrachte er etwas weniger als 2 Jahre im Gefängnis. Er war plus minus 32 Jahre alt, als er geköpft wurde. Ein sinnloser, vulgärer und pathetischer Tod. Und doch war er ein wahrer Mann Gottes, ein großer Märtyrer, dessen Erinnerung, vor allem auch dank der Evangelien, nicht verblassen wird. Matthäus beginnt dieses 14. Kapitel mit nur verhältnismäßig wenig Pinselstrichen über diese Geschichte. Dem stellt der Evangelist allerdings das leuchtende Erlösungswerk von Jesus Christus gegenüber. Nach dem Tod von Johannes dem Täufer kamen die Jünger, nahmen seinen Leichnam, begruben ihn und verkündeten die traurige Nachricht Jesu. Und genau das lesen wir in den Versen 13 und 14. Als aber Jesus es hörte, zog er sich in einem Schiff von dort zurück an einen öden Ort für sich allein. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Auf der einen Seite sehen wir die Traurigkeit Christi und sein Bedürfnis, allein zu sein. Er war vollkommen Mensch, wie er vollkommen Gott war. Sein Kummer war nicht weniger schmerzhaft, als es für uns gewesen wäre. Aber die Menge hatte ihre eigenen Bedürfnisse. Und Jesus hatte die Menschen lieb, auch wenn sie ihm nur wegen der Wunder folgten, die er vollbrachte. Trotz dieser eher materiellen als geistlichen Motivation hat sich Jesus und seine Bedürfnisse zurückgenommen und seine Mitmenschen höher geschätzt als sich selbst, genauso wie er es uns aufgetragen hatte. Wenn wir beim Vergleich mit dem bunten Bild bleiben wollen, so geht es nun in hellere Bereiche über. Jesus blieb bei der Menge und heilte ihre Kranken. Was dann geschah, lesen wir in den Versen 15 bis 21. Als es aber Abend geworden war, traten die Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich etwas zum Essen kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier, als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Mit diesem Wunder gibt Jesus seinen Jüngern eine Lehre. Er demonstriert auf ganz praktische Art die Fürsorge Gottes. Die Jünger durften persönlich die Erfahrung machen, dass Gott wohlwollend ist und niemanden im Stich lässt. Ich finde das so absolut cool. Unser Gott ist aber ein kreativer Gott. Also Jesus hätte eine große Menschenmenge speisen können, ohne Brote und Fische oder was auch immer zu vermehren. Aber er bittet die Jünger, ihm zu bringen, was sie haben. Was meint er damit? Wir sollten sicher sein, dass sich Jesus um uns kümmert. Keine Situation ist zu schwierig für ihn. Er ist immer da. Aber, und ich glaube, das ist hier der Punkt, das entbindet uns absolut nicht von unseren Pflichten, uns selbst und unseren Nächsten gegenüber. Wir sind voll verantwortlich für alles, was wir tun und für alles, was wir versäumen. Gott hat seinen Part. Er hält nichts zurück. Er tut immer das Allerbeste. Gott und wir geben ja jeweils 100%. Da gibt es keine Arbeitsteilung im Sinne von hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es ist nicht so, dass Gott erst eingreift, nachdem wir alles versucht haben. Und umgekehrt sollten wir uns nicht einmischen, wenn Gott nicht so handelt, wie wir es erwarten. Aber wir haben, auch wir hier heute, haben das Privileg, Hand in Hand mit Gott zu arbeiten. Genau gleich wie die Jünger Hand in Hand mit Gott die Menschenmassen gespiesen haben. Als Jesus, die Jünger und die Menschenmenge satt waren, geschah Folgendes. Ich lese Ihnen die Verse 22 bis 32. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Ich möchte hier auf drei Details hinweisen, die mir wichtig erscheinen in dieser Geschichte. Erstens, häufig meinen wir, wenn etwas Bedrohliches passiert, das geschehe, weil wir vielleicht nicht auf Gott gehört hätten, weil wir irgendwas Falsches gemacht haben. Hier aber sind die Jünger im Boot, um den See zu überqueren, weil Jesus sie gebeten hatte, dies zu tun. Also obwohl sie gehorsam gewesen waren, ist ein großer Sturm aufgekommen und hat sie in Gefahr gebracht. Wenn wir Jesu Willen tun, heißt es also noch lange nicht, dass wir ein problemloses Leben haben werden. Zweiter Punkt. Die Jünger meinen, sie seien ohne Jesus auf der stürmischen See. Aber er ist da und Wind und Wellen werden ihn bestimmt nicht davon abhalten, seine Freunde zu retten. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht, sagt er ihnen. Wir erkennen hier wieder eine ähnliche Botschaft wie bei der Brot- und Fischvermehrung. Die Jünger tun, was sie können, um nicht unterzugehen, und auch Jesus tut, was er kann, nämlich alles. Einen dritten und letzten Gedanken möchte ich hier noch anfügen. Als Petrus dem Ruf Jesu folgte, konnte er auch auf dem Wasser gehen. Wann aber begann er zu sinken? In Vers 30 heißt es: Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Genau in diesem Moment fing er auch an zu sinken. Kennen wir das? Wir schauen auf das, was gefährlich aussieht, was schiefgehen könnte, jede potenzielle oder reelle Gefahr, alles, was wir nicht im Griff haben, statt auf Jesus zu schauen. Und so verlieren wir den Boden unter den Füßen. Was sollen wir tun, wenn das passiert? Dann rufen wir doch wie Petrus: Herr, rette mich! Jesus zögert nämlich nicht. Er streckt die Hand aus und ergreift ihn. Und so ergreift er auch uns. Im Vers 33 heißt es: Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, als ich sagte, dieses Kapitel sei wie ein buntes Bild? Auf der einen Seite die Verderbtheit und Vulgarität der Menschen, auf der anderen die Gnade und Allmacht Christi. Was können wir mehr tun, als uns den Jüngern anzuschließen und Jesus zu danken und zu loben für seine Geduld und Liebe zu uns? Hier werde ich für heute mal schließen. In einer Woche beginnen wir das 15. Kapitel. Ich hoffe, auch Sie freuen sich darauf. Bis dann und seien Sie reich gesegnet.